also herzlich willkommen zu meinem Podcast Runway Fitness. Mir gegenüber sitzt mein Interviewpartner, der Bernd Osterhammel. Und bevor ich in den Podcast als Interview einsteige, möchte ich gerne kurz erzählen, wie lange Bernd und ich uns schon kennen. Und das ist seit 2007, das heißt 13 Jahre. Und ja, Bernd, ich habe gedacht, zum Einstieg möchte ich ganz gerne dir zwei Dinge mitteilen, für die ich dir sehr dankbar bin. In der Zeit, wo wir uns kennen, die mir besonders in Erinnerung sind. Und zwar ist das einmal gewesen im Jahr 2013, wo ich dabei war, meine Zauberformel zu schreiben, mein Buch. Und das ist ja entstanden im Laufe einer Studie für ThyssenKrupp, wo ich Ernährungsseminare gehalten habe. Und dann hat mir da irgendwann der Arzt gesagt, Mensch, schreib das doch mal alles auf, schreib doch mal ein Buch darüber, was du so erzählst. Und das ist mir am Anfang auch recht leicht gefallen, da war ich so im Flow und habe geschrieben. Und dann kam irgendwann die Zeit, ja, da war ich dann so aus meiner Wohlfühlzone raus, aus dem Niederschreiben und habe gehangen und irgendwie wusste ich dann in ein paar Kapiteln nicht mehr weiter und habe überlegt, ob das wirklich das Richtige ist. Und zu der Zeit habe ich dich ein paar Mal gesehen und du hast dann auch immer danach gefragt, wie läuft's denn mit deinem Buch? Und hast mir da unheimlich Mut gemacht, als ich gesagt habe, so, ich weiß nicht genau, ob ich das noch weiterschreiben soll oder ob ich das wirklich fertig bringen soll. Und du hast mir damals einen richtig guten Tipp gegeben. Und zwar hast du gesagt, ich soll mir vorstellen, wie wird die Buchpräsentation sein? Und quasi, du hast mir gesagt, so mental, ich soll mich ein bisschen in die Zukunft versetzen und mir das schon ausmalen. Und das hat mir unheimlich geholfen, dann weiterzumachen. Und das zweite Erlebnis war, als ich 2014 mein Pferd bekommen habe, den Jack. Und den hat ja deine Tochter mit mir abgeholt, die Anne. Und dann war dieses dreijährige Pferd da und ich war wirklich noch keine gute Reiterin. Und alle haben mir auch immer gesagt, so Mensch, sei vorsichtig, ist ein junges Pferd. Und ich war, glaube ich, mein zweiter Ausritt und da haben wir uns verabredet. Und da bist du mit mir hier, ganz in der Nähe, wo du wohnst, in Nümrecht-Benroth, auf einmal von einem Weg abgebogen einfach in den Wald und hast gesagt, vertrau deinem Pferd und ihr schafft das und wir reiten jetzt mal hier etwas abseits von den üblichen Wegen. Und das war ganz, ganz toll, weil in dem Moment, wo du das gesagt hast, bin ich ein Stückchen mit meinem Pferd zusammengewachsen, weil das hat wirklich gestimmt. Ich konnte dem Pferd vertrauen, ich konnte in dem Moment loslassen, vielleicht auch loslassen von einigen Ängsten, die ich da hatte. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Ja, jetzt bist du noch gar nicht zu Wort gekommen und vielleicht können wir das jetzt nutzen, dass du dich einmal selber kurz vorstellst.
Ja, meinen Namen hast du ja schon genannt, Bernd Osterhammel. Bin mittlerweile 63 Jahre alt, habe ein sehr schönes Leben gehabt. Ohne Krieg, ohne Hunger bin ich aufgewachsen, im Gegensatz zu meinen Eltern ja noch. Bin von der Berufsausbildung her Bauingenieur und Wirtschaftsingenieur, bin fast 25 Jahre selbstständig gewesen als Ingenieurunternehmer. Bin dann viel gefragt worden, so Mitte der 90er Jahre, da war ich quasi 15 Jahre der Chef von dieser Firma, die ich von meinem Vater übernommen habe, 3 Mitarbeiter.
Die war auch hier in Nümrecht?
Die war damals noch in Benroth und dann später in unserem sozusagen politischen Hauptort Nümrecht, da sind wir 95 hingezogen. Da waren aus den 3 Mitarbeitern 15 geworden und das Ingenieurbüro lief einfach sehr gut. Bin viel gefragt worden, warum diese kleine Firma so gut läuft. Und vor allem von Kollegen in einem Arbeitskreis. Und wusste, ich muss das irgendwann mal ausdrücken können, sagen, was ich glaube, was es ist, weil ich als Ingenieur meines Erachtens nach vielleicht durchschnittlich war.
Okay.
Ich bin nicht der geborene Ingenieur. Ich habe das meinen Eltern zuliebe gemacht.
Okay.
Auf jeden Fall, irgendwann wusste ich, in einem halben Jahr sehe ich diese Kollegen wieder und die wollen wissen, was ist der gravierende Unterschied. 90er Jahre ging es sehr schlecht auf einmal mit dem Baugewerbe. Es war ein riesen Schrumpfungsprozess. Und Ja, und ich bin nach Hause gefahren, habe gedacht, was ist der Unterschied? Es liegt nicht an der Ausbildung der Ingenieure, es liegt nicht daran, dass wir sehr wahrscheinlich immer sehr früh modernste Computer hatten, gute Software hatten. Es musste noch was anders sein. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, ich bin als Führungskraft anders als meine Kollegen, als Teambuilder sozusagen anders als meine Kollegen. Und warum? Und da fängt es an, spannend zu werden und war auch damals sehr spannend für meine Kollegen, als ich es ihnen dann ein halbes Jahr später erzählt habe. Ich bin halt mit Pferden aufgewachsen und das ist meine große Faszination von Kindheit an. Und der Reiter, der Pferdemensch will mit dem Pferd einfach eine gute Teamleistung haben. Und da habe ich offensichtlich durch diese tägliche Arbeit mit Pferden unbewusst was übernommen. Ich habe ein anderes Gespür entwickelt für mein Gegenüber. Und das habe ich mitgenommen in die Mitarbeiterführung und in den Umgang mit Kunden. Ich denke, das ist der große Unterschied. Und ich konnte im ersten halben Jahr, als ich darüber nachgedacht habe, sechs Highlights ausmachen. Über die ich dann viel, viel später auch ein Buch geschrieben habe, Pferdeflüstern für Manager, was sehr erfolgreich war und dann auch wieder meinen Erfolg unterstrichen hat und verstärkt hat. Da habe ich einfach darüber geschrieben, was so mir erst bewusst geworden ist, als ich es aufgearbeitet habe. Und im Kern ist es im Grunde genommen so, dass die Pferde mir ja, Fragen gestellt haben. Die Pferde wollen wissen, ob man Vertrauen verdient, ob man Respekt verdient, ob man kompetent ist, integer ist. Pferde wollen Wohlwollen spüren, dass man es gut mit ihnen meint. Und ja, das ist so die Basis meines Miteinanders auch mit Menschen geworden. Verdiene ich Vertrauen, verdiene ich Respekt. Heute sage ich immer, Chefs, fragt es euch doch mal, verdient ihr wirklich hundertprozentiges Vertrauen? Seid ihr Menschen, die man, weil sie richtig echt
Ja,
sind,
das hast du dann
respektieren
damals auch
kann?
schon deinen Kollegen so gesagt, als du sie wieder gesehen hast.
Ja, das habe ich denen so gesagt. Und als ich gesagt habe, ich habe ein anderes Bewusstsein für Führung, ein anderes Bewusstsein für mein Gegenüber, haben gesagt, das klingt aber sehr esoterisch. Und ja, und dann habe ich weiter erzählt und sie haben festgestellt, das ist total pragmatisch und praktisch. Und ja, so ist ein neues Leben entstanden und 2004 habe ich diese Ingenieurfirma verkauft und habe, was ich parallel schon angefangen hatte, im kleinen Stil angefangen, Führungskräfte mit Pferden zu trainieren. Mittlerweile vielleicht 2500 Führungskräfte, die ich.
Kommen die aus ganz bestimmten Bereichen oder kannst du kurz sagen, gibt es da hauptsächliche Berufssparten, woraus die Leute zu dir kommen?
Also grundsätzlich ist es der deutschsprachige Bereich, aber es sind branchenübergreifend nicht nur Menschen aus dem Baugewerbe, wo ich natürlich nach 25 Jahren ein Draht zu habe, mit denen ich immer sofort schwinge. Das sind Ingenieurbüros und Bauunternehmen, aber die machen vielleicht ein Drittel meiner Kundschaft aus. Der Rest ist alle Branchen, die es gibt. Ja. Wobei ich sagen muss, ich bin gut in Resonanz mit Familienunternehmen. Das heißt, unser stärkster Kunde sitzt in der Schweiz. Der hat zurzeit 15.000 Mitarbeiter. Die meisten Firmen sind kleiner. Ich bin wenig in Resonanz mit Konzernen. Aber es liegt schon an meiner Art auch vielleicht, die ich habe. Die Menschen rufen mich an und fragen nach einem Seminar und nach Kosten. Und dann sage ich die denen am Telefon. Möglicherweise sitze ich gerade auf einem Pferd. Und dann sagen sie, ja, können Sie mal ein detailliertes Angebot machen und was kosten die Getränke, was kostet das Essen, was kosten die Seminarräume, was kosten Sie als Trainer und da habe ich überhaupt keine Lust dran. Ich sage einen Preis für einen Tag oder für einen halben Tag oder für 3 Tage oder wie auch immer. Und dann möchte ich da nicht mehr viel drüber reden, dann muss das klar sein.
Ja, absolut. Und ich glaube, du arbeitest auch überwiegend über Weiterempfehlungen. Ist das richtig?
Ja,
Ne?
ich habe kein Marketing und eine etwas verwaiste Homepage, die nur sehr wenig gefüttert wird. Sind in der Regel Menschen, die anrufen, die sagen, ich habe da jemanden kennengelernt, der ist so begeistert. So habe ich auch gehört, ja.
Und es ist auch interessant, dass du jetzt sagst, wow, wir haben uns ja 2007 kennengelernt, dann war das ja noch gar nicht so lange, dass du dein Ingenieurbüro quasi, du hast es verkauft, hast du gerade gesagt, ne? Und ich weiß noch ganz genau, dass ich einen Tag hier an den Hof kam und ich glaube, es war damals ein Geburtstag von dir und du hast eine kleine Vorführung in der Reithalle gemacht mit, ich glaube, 2 oder 3 Pferden. Ich weiß, Jessie war dabei und du hast da ein bisschen demonstriert, was dieses, ja, ich sag jetzt auch mal Pferdeflüstern bedeutet, was du da machst. Und es war einfach, es war eine Art Magie, dir dabei zuzuschauen. Und dann habe ich auch, dann habe ich geschaut, was gibt es im Internet? Wenn ich das jemandem erzähle, wie kann der dich kontaktieren? Wo kann der mal einen Einblick bekommen? Du hast mir, glaube ich, damals eine DVD mitgegeben. Das weiß ich noch und die habe ich auch immer noch. Und dann habe ich sogar meinem Team damals die DVD gezeigt und worauf es ankommt. Du hast von deinen 6 Leitsätzen gesprochen. Und ja, finde ich super interessant. Also ich glaube, dass da wirklich jede Branche raus gewinnen könnte. Jedes Unternehmen, was Mitarbeiter hat, sollte sich das mal anhören.
Ja, es ist nur einfach so, dass wenn jemand, der noch keinen Zugang hat oder keinen gehört hat, der hier gewesen ist, wenn der hört Pferdeflüstern für Manager, der denkt, das ist wieder... Da treibt wieder jemand eine neue Sau durchs Dorf und das kann nichts bringen. Die wenigsten Menschen wissen, wie feinfühlig Pferde sind. Es sind Seismographen für Spannungen, die in uns Menschen sind, für Emotionen, die wir unterdrücken oder vielleicht auch zeigen. Aber sie gucken einfach die Wahrheit. Du kannst einem Pferd... nicht vormachen, dass du cool bist, wenn du innen drin vibrierst, weil du Stress hast, Angst hast, weil du Zweifel hast. Das kommt einfach in der Arbeit mit den Pferden raus. Sie gucken ganz, ganz tief nach innen und das ist die eigentliche Entwicklung, die da stattfindet. Es ist nicht die Begegnung mit dem Pferd, sondern die Begegnung mit sich selbst. Sich dem stellen, was da drin dazu führt, dass das mit dem Pferd nicht wirklich klappt. Und ein Schweizer Kooperationspartner, mit dem wir viele Seminare auf dem Hof gemacht haben, mit seinen Kunden, ein Unternehmensberater, der sagt, Bernd, deine Pferde sind Undercover-Therapeuten. Aber das darf man nie vorher sagen, sonst kommen die Menschen nicht. Die wollen nicht zum Therapeuten, die wollen das über Führung lernen.
Ja.
Aber es geht eben viel weiter.
Hast du das schon oft erlebt, dass dann welche kommen und die so auftreten als, ich sag mal, obercool und dann werden die von einem Pferd gespiegelt und
Und ich bin bis heute erstaunt, dass ich es immer noch manchmal nicht sehe in den Menschen, obwohl ich sehr fein beobachten gelernt habe, was für Stress in ihnen ist, was für Unsicherheit möglicherweise in ihnen ist. Da geht ein Mensch rein und du denkst, boah, souveräner Auftritt, schon die ganze Zeit, offen, interessiert und das Pferd sucht sofort Abstand und geht ihm aus dem Weg und dann weiß ich, Bernd, du hast irgendwas übersehen. Da ist auch irgendwas, was das Pferd sieht und was es skeptisch sein lässt. Und und dann ist es eben die Kunst, die richtige Frage zu stellen und ihn auf der einen Seite das spüren lassen, dass es nicht klappt mit dem Pferd und auf der anderen Seite ihm darüber wegzuhelfen, um ihn zum Erfolg zu führen. Aber der Erfolg ist persönliches Wachstum. Das ist nicht, dass einer ein guter Pferdemensch wird.
Ja.
Da geht es nicht drum.
Also die Leute, die zu dir kommen, hatten auch größtenteils, glaube ich, noch gar keine Erfahrung mit Pferden. Ne? Also, weil die müssen ja nicht reiten können. Das ist,
90% der Menschen haben gar nichts mit Pferden zu tun. Es geht nicht um Reiten, es geht um Begegnung auf Augenhöhe und darum... letztendlich eine Erfahrung zu machen, neue Verknüpfungen im Hirn herstellen zu können und am Montag in die Firma zu gehen und wieder ein Gegenüber zu haben, auch wenn es kein Pferd ist, sondern die Sekretärin oder der Abteilungsleiter oder die Buchhalterin oder wie auch immer und darauf zurückzugreifen, dass man mal bei sich geguckt hat. Und nicht direkt jemanden entlässt oder eben innerlich kündigt, weil da was nicht klappt, sondern sich fragt, was kann ich ändern, dass es eine gute Teamleistung mit meinem Mitarbeiter gibt. Ich meine, das ist der große Unterschied. Als Pferdemensch kündigt man seinem Pferd, was man teuer bezahlt hat, wo viel Herz drin steckt, wo viel Faszination, wo viel Liebe reingesteckt worden ist, kündigt man dem Pferd nicht direkt, sondern man ist eher bereit, bei sich selber zu gucken, wenn man reiterlich was nicht hinkriegt. Man ist ein bisschen eher bereit, als bei Menschen einem Pferd zu vergeben, wenn es einen Fehler gemacht hat.
Ja.
Und wenn man das dann am Montag mit in die Firma nehmen kann, wenn man Freitag, Samstag hier ein Seminar gemacht hat,
dann ist
ein bisschen großzügiger sein kann und mal ausprobieren, eine andere Sprache, eine andere Herangehensweise. Pferde haben gesagt, respektiere mich so, wie ich bin, Bernd, kapier das endlich, ich ticke anders als du.
Mhm.
Und das habe ich mitgenommen in die Firma. Da ist ja jemand gegenüber, Bernd, der tickt nicht so wie du. Der ist nicht so, wie du ihn gerne hättest. Der ist, wie er ist. Hol ihn da ab. Die Pferde haben mich quasi gezwungen, in ihre Welt zu kommen, um gut mit ihnen zu werden. In ihre Welt einzutauchen, in die Welt der Körpersprache, der Energie, dieses Gespürs für Spannungen, die da sind. In diese Welt einzutauchen und sie da abzuholen und mitzunehmen zu einem gemeinsamen Ergebnis.
Ja. Könnte es denn sein, dass es vielleicht... Du hast ja eben auch gesagt, dass es eher vielleicht etwas kleinere Firmen sind, die zu dir kommen, nicht so die großen Konzerne. Meinst du vielleicht, in den großen Konzernen ist das gar nicht mehr möglich, weil da vielleicht die obersten Führungskräfte gar nicht mehr mit allen Menschen in dem Unternehmen Kontakt haben und gar nicht mehr vielleicht auch die Zeit und die Chance haben, jemanden dann nochmal anders zu begegnen?
Ja, möglicherweise ist das so. Es ist auf jeden Fall bei diesen familiengeführten Unternehmen, bei den kleinen und mittleren Unternehmen, ist es so, dass der Chef heute noch entscheiden kann, dass er wirklich was ändert.
Mhm.
Und in den großen Konzernen, da spielt immer eine gewisse Politik eine Rolle. Ja. Da gibt es
vorgegebene Strukturen, ne?
Ja, niedergeschriebene Dinge und das haben wir immer so gemacht. Und bevor wir darin eingreifen, müssen wir uns überlegen, was hat das für Konsequenzen. Und wir wollen auch vielleicht gar nicht dieses Persönliche so, wir wollen eigentlich Profit machen und wir sind unseren Aktionären schuldig, dass sie eine gute Rendite haben. Und oft ist es letztendlich aber auch kurzfristiger. Es geht darum, um dieses Jahr den Gewinn vorzuweisen und der Familienunternehmer denkt in der Regel langfristig nachhaltiger als die großen Konzerne. So meine Erfahrung.
Ja, ja. Was denkst du, die jetzige schwierige Zeit, die Pandemie, was wird die gerade in den kleineren Unternehmen, wird die Denkprozesse ändern, gravierend ändern?
Ja, es ist sicherlich sehr unterschiedlich. Also es ändert viel in uns. Es ändert viel in uns, weil... ganz viele Menschen, das merke ich gerade so in den Gesprächen, ich bin ja auch mehr auf Einzelcoachings zurückgeworfen jetzt, weil Seminare und Vorträge dieses Jahr einfach kompliziert waren oder gar nicht möglich waren. Und es findet ein Umdenken statt, dass es so nicht weitergehen kann. Und dass es vielleicht keinen Sinn macht, auch so weiterzumachen wie bisher.
Mhm.
Auf der einen Seite ist der Wunsch da, dass wir alle wieder in diesem Wohlstand und diesem Überfluss weiterleben. Aber auf der anderen Seite merken wir auch, da stimmt was auf der Erde nicht. Und Ja, wir Mitteleuropäer verbrauchen so viel Ressource, wie wir nicht haben im Grunde genommen, wenn wir allen Menschen das Gleiche zugestehen. Das heißt, Anfang Mitte April haben wir unseren Teil eigentlich verbraucht und der Rest der Welt möchte auch so viel verbrauchen, aber wir verbrauchen jetzt schon 1,5 Mal unsere Erde jedes Jahr, was sie nachliefern kann, was sie an Wachstum zur Verfügung stellt. Und wenn wir aber so weiterleben wollen, dann müssen wir weiter so produzieren, weiter so viele Autos und Maschinen in die Welt verkaufen. Und dann machen die anderen genau den gleichen Fehler. Sie verbrauchen auch so viel Ressource und es ist endlich und es ist rasant schnell jetzt endlich. Und das merken die Menschen offensichtlich jetzt gerade.
Es ist so eine Art, sie werden wachgerüttelt.
Wir Corona haben, ja. Viele sind meinem Gedanken mitgegangen, den ich in meinem Newsletter Anfang des Jahres mal aufgegriffen habe. Sind wir das Virus der Erde? Wenn die Erde einen anderen Planeten trifft, sagt sie vielleicht, wenn der andere Planet fragt, wie geht es dir? Oh, gar nicht gut, ich habe Mensch. So dieser Gedanke, der ist bei vielen doch auch präsent und auf fruchtbaren Boden gefallen. Und das heißt ganz klar, dass wir Prozesse, dass wir unsere Gebäudeunterhaltung, dass wir unsere Mobilität in Frage stellen, ja, weil es zu viel Ressource verbraucht.
Ja, ich habe auch von ganz, ganz vielen Menschen im ersten Lockdown empfand ich das noch als gravierender. Da war natürlich auch, da war es länger hell und ganz viele Menschen haben den Weg auch zurückgefunden in die Natur. Ja, die Städte waren dann irgendwann zu, so die halt sonst vielleicht jedes Wochenende in irgendeine andere Stadt zum Shoppen fahren, die sind dann mal in den Wald gegangen und sind mal spazieren gegangen und haben dadurch auch mal wieder ein anderes Bewusstsein für die Natur, für unsere Umwelt bekommen.
Ja, ich denke, es geht vielen Menschen so wie mir auch, der ich ja sehr, sehr viel draußen mit den Pferden bin und mit den Pferden im Wald unterwegs bin, dass sie eine gewisse Verbundenheit spüren und entsprechend auch ein bisschen wacher wahrnehmen, was ist. Ich meine, ich mache da keinen Hehl draus. Unsere Pferdehaltung funktioniert nicht mehr so, wie sie 50 Jahre funktioniert hat. In den letzten 3 bis 5 Jahren hat man den Eindruck, unser Hof verbrennt uns quasi unterm Hintern her. Wir wollen die Pferde auf die Wiese tun, aber es ist im Sommer kein Gras mehr da.
Ja.
Wir müssen sie schon mit Heu zufüttern, was wir hoffentlich vom Vorjahr noch haben. Und weil einfach die Erde austrocknet hier.
Ja.
Und ein Jahr war es okay, ein zweites Jahr, das ist aber ein Zufall. Und ein drittes gravierendes Jahr jetzt nochmal, lässt ein Jahr wach werden.
Ja.
Das haben natürlich die Menschen in den Städten nicht so, aber wenn sie rausgehen, wenn sie mehr in Verbindung treten mit der Natur.
Ja. Oder wenn sie an den Talsperren vorbeifahren, was ich hier auf dem Weg immer mache und einem auffällt, da ist ja immer noch so wenig Wasser drin.
Ja. Die kleinen Bächlein hier in unseren vielen Tälern, die alle fast verschwunden sind. Die Quellen, die man als Kind kannte, wo man gespielt hat, wenn es geregnet hat und das Wasser so aus der Erde kam, das ist alles auf dem Rückzug.
Also könnte diese Pandemie auch eine Chance sein, richtig? Oder wie siehst du das?
In vielerlei Hinsicht. Eine gigantische Chance sehe ich da drin, dass wir festgestellt haben, dass wir von heute auf morgen auch das Gegenteil machen können. Das heißt, wir können vom Vermummungsverbot zur Vermummungspflicht übergehen. Wir tragen alle Masken. Was vor 2 Jahren undenkbar war, dass man maskiert in eine Bank geht, an einen Schalter geht oder an einen Geldautomaten geht, da sind wir jetzt zu verpflichtet. Wir setzen die Schulpflicht, das haben wir nie geglaubt, dass wir die außer Kraft setzen können, weltweit. Dass wir die ganze Industrie runterfahren, dass wir den Flugverkehr um über 90% runter fahren. Das hat sich keiner vorstellen können. Und das ging innerhalb von kürzester Zeit so.
Richtig, ja.
Und warum sollen wir nicht uns auf ganz andere Ziele einigen als Menschheit? Jetzt wach werden und sagen, lass wir uns zusammentun und Frieden machen. Richtig. Dass wir sehen, dass wir die Milliarde, ja, die noch immer Hunger leidet, dass die auch satt zu essen kriegen. Vielleicht kommen wir mit den ganz, ganz normalen Gesetzen, Säen und Ernten wieder viel mehr in Verbindung und stellen fest, wenn wir noch immer zu den größten Waffenlieferanten zum Beispiel gehören wollen in Deutschland, wo wir eine große Waffenindustrie noch haben, dass wenn wir Waffen sehen, dass wir sie ernten werden. Im Moment in Form von Flüchtlingen, die flüchten ja auch vor unseren Waffen weltweit und haben Angst, dass ihre Kinder totgeschossen werden. Und, und irgendwann könnten wir ja auf den Gedanken kommen, jetzt haben wir so viel Waffen in die Welt geliefert, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass die nicht gegen uns verwendet werden. Und das könnten wir alle, wenn wir sehen, was wir in Corona in einer Woche umgestellt haben, total umgestellt haben, könnten wir das auch in diesen großen Themen so erkennen und ändern.
Ja, wahre Worte. In deinen Büchern, du hast eben schon die Titel erwähnt, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, Pferde flüstern für Manager, dein neuestes Buch heißt Schöpferkraft. Möchtest du den Menschen helfen, ein authentisches und kraftvolles Leben zu führen? Du hast eben schon gesagt, im Moment sind wir ja doch alle ein bisschen fremdbestimmt in vielen Sachen. Es gibt viele Vorschriften. Was ist für dich gerade die größte Herausforderung, trotzdem ein authentisches und selbstbestimmtes Leben zu führen?
Also Kirsten, ich greife mal wieder Corona auf. So verrückt wie es ist, wenn ich unsere Politiker sehe und sie haben alle eine Maske auf, dann denke ich ja, endlich kann man sehen, dass ihr nicht echt seid, dass ihr nicht ehrlich seid, sondern immer eine Maske aufhabt. Es läuft immer auch noch Wahlkampf mit. Es läuft immer auch noch eine Verpflichtung mit in der Wirtschaftspolitik diesen großen Industrien gegenüber und. Und ich denke seit im Grunde genommen seit 20 Jahren, weiß ich nicht mehr genau, wen ich wählen soll, wo sind die wirklich Echten? Und jetzt haben sie alle eine Maske auf, einschließlich mir. Und ich denke, die große Herausforderung ist, das, was die Pferde von mir fordern, echt zu sein. Mich so zu zeigen, wie ich bin. Zu sagen, was ich wirklich denke. Nicht zu filtern und nur noch politischen Einheitsbrei rauskommen zu lassen, sondern
ja. Denkst du, dass sie Angst davor haben?
Ja, sicherlich Angst. Und das ist ja die Katastrophe. Die Angst ist ja das, was jetzt im Moment auch gefüttert wird ohne Ende. Und das, wo Aufmerksamkeit hinfließt, das wächst und das hat alles mit Angst zu tun gerade. Angst, krank zu werden, zu ersticken, liebe Menschen anzustecken, die wir haben. Aber Angst ist die dunkelste Schwingung, die uns Menschen heimsuchen kann. Und eigentlich sollten wir aus Faszination und Liebe rausdenken und Neues entwickeln. Und spricht aber keiner davon, wie Gesundheit wirklich geht. Ich meine, normalerweise müsste dein Buch, die Zauberformel, jetzt überall empfohlen werden oder eben meine Bücher oder viele andere Bücher, wo es darum geht, wie wird es wirklich besser. Stattdessen machen wir uns alle abhängig von Impfungen
und von sind Impfungen jetzt im großen dominiert Stil von Zahlen, ne? Jeden Morgen irgendwelche Zahlen, die man als erstes hört und
die größte Herausforderung ist das, was jetzt ist, anzunehmen und sich persönlich da drin zu erkennen und zu sagen, wie sieht eigentlich mein neuer Weg aus jetzt? Was kann ich beitragen? Weißt du, ich habe mich vor 2 oder 3 Jahren, als Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist, habe ich mich fürchterlich darüber aufgeregt und Aber letztendlich die Konsequenz daraus war, zu sagen, was kann ich tun auf meinem Grundstück, in meinem Haus, dass wir die Klimaziele erreichen. Ja, nicht über andere schimpfen und habe für uns, da wir als Familie haben unsere Konsequenzen draus gezogen und bauen gerade unsere ganzen Heizungsanlagen um.
Ja.
Und genauso gilt das jetzt in dieser Zeit, in dieser Krise, in dieser Misere zu sehen, was kann ich tun, wie kann ich Gesundheit herbeiführen,
ja.
Was kann ich jetzt heute sofort machen oder weglassen, dass es gesunder wird.
Und das ist ein toller Gedanke, weil ich ja auch, jetzt haben wir auch ganz, ganz viel schon über andere Dinge geredet und der eine oder andere Zuhörer fragt sich vielleicht, okay, was hat das alles mit ihrem Podcast Runway Fitness zu tun oder mit Fitness? Aber ich glaube, ich stehe ja, was bedeutet denn Fitness? Fitness ist gesund sein und dazu gehört nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die mentale Gesundheit. Und ich glaube, da kann man unfassbar viel aus dem lernen, allem, was du jetzt schon gesagt hast, dass man lernt, mit Ängsten umzugehen, sich selber zu sehen, sich selber Gedanken zu machen, an sich zu arbeiten, sich eben nicht fremd bestimmen zu lassen, sondern mit klarem Geist die Dinge analysieren, die uns begegnen im Leben. Und in deinen Büchern oder auch Interviews habe ich gehört, du sprichst oder du erwähnst, auf das du sagst, jeder muss so sein eigenes Drehbuch schreiben. Und auch du hast in deinem Leben deine Drehbücher geschrieben. Und da weiß ich, dass da auch eine bestimmte Rolle, auf jeden Fall das Thema körperliche Gesundheit und Fitness drin vorkommt. Und vielleicht kannst du da auch mal sagen, was du sagst, jeder Mensch oder wünscht jedem Menschen jetzt zum Beispiel meine Zauberformel zu lesen. Also wer es nicht weiß, meine Zauberformel, da dreht sich ja alles um gesunde Ernährung. Und was macht gesunde Ernährung? Wie stärkt gesunde Ernährung unseren Körper? Und und deine Bücher, da geht es ja ganz wesentlich auch um die mentale Gesundheit. Also wie soll das Drehbuch aussehen?
Ja, das wüsste ich gerne von unseren Politikern. Wie soll Deutschland, wie soll Europa vielleicht noch wichtiger, wie soll Europa in 10 Jahren aussehen? Im Augenblick kämpfen wir darum, dass es nicht auseinanderbricht, dass nicht der Nationalismus wieder überall Oberhand gewinnt. Und ich kann dir ja nur ein Beispiel sagen. Im Grunde genommen, Kirsten, unsere Beziehung hat ja einen besonderen Zeitabschnitt gehabt, als ich 2013 diesen Wahnsinnsunfall hatte und im Gummersbacher Krankenhaus wach werde und tagelang gebraucht habe, das zu verstehen, dass ich einen fürchterlichen Unfall hatte. Ich habe einen kleinen Blackout gehabt, da fehlt mir so ein bisschen. Mein Oberkörper war zertrümmert und ich liege auf der Intensivstation und habe nur Schmerzen und wollte eigentlich sterben, tagelang nur sterben wegen der Schmerzen und sagte mir, mehr Schmerzmittel geht nicht.
Wer hat dir eigentlich dann gesagt, was mit dir passiert war? War es deine Frau Jutta?
Ja, die Jutta, eine Tochter, saß damals als erstes an meinem Bett, als ich wieder zu mir gekommen bin nach der ersten OP und dann ein Arzt und eine Krankenschwester und ich konnte nicht mehr, ich wollte die Schmerzen nicht mehr aushalten, die sagten mir, Morphium geht nicht und sagten mir, Ostermel, seien Sie froh, dass Sie noch leben, 90% der Menschen können sowas nicht überleben, was Sie gerade überstanden haben und das kommt jetzt eine schwere Zeit und Und dann kam diese Phase eben, dieses sich bewusst werden, ich werde weiterleben. Ich konnte nicht sterben in diesem Augenblick. Und wie viel werde ich wieder können und was werde ich können? Und dann das Feststellen, das kann mir keiner der vielen Oberärzte, die ich kennengelernt habe, sagen, was ich wieder können werde. Aber es war sehr zurückhaltend an mal wieder reiten, hat kein Mensch gedacht, mit einem so zertrümmerten Wirbelsäulen-Rippenapparat. Das war ja katastrophal zerdeppert
alles. Also das war zerdeppert durch diesen Baum, der, glaube ich,
ja, Ast. Vermutlich ist es die obere Hälfte eines 30 Meter hohen Baumes gewesen, der in der Mitte durchgebrochen ist und dann 15 Meter runter geknallt ist.
In also du warst ja davor bei Waldarbeiten, wo du geholfen hast, und dann warst du aber, glaube ich, in dem Moment alleine, weil die anderen schon aufgeräumt hatten, ne, weg waren.
Ja, ich habe viel allein gearbeitet, das soll man einfach nicht bei so arbeiten. Aber es war ja mehr oder weniger hinter unserem Haus, also 100 Meter von zu Hause entfernt. Und offensichtlich, ich weiß das nicht mehr, konnte ich noch anrufen und sagen, ich brauche Hilfe. Und bin da kurz ohnmächtig gewesen. Ich weiß auch nicht mehr von dieser Fahrt ins Krankenhaus. Ich habe mich offensichtlich ganz normal mit den Menschen unterhalten, also den Notarzt, dazugekommen ist, unterhalten mit der Polizei, die da war, das weiß ich alles nicht mehr. Ich weiß erst wieder, okay, also ich war wieder auf der Intensivstation. Und dass ich nach ungefähr 2 Wochen wusste, ich werde das überleben. Ich lag aber immer noch im Bett, konnte nicht aufstehen, durch die gebrochene Wirbelsäule. Und dann fing das Nachdenken über Gesundheit und was möglich ist an. Und ich wusste eben in vielen anderen Bereichen, wie wichtig mentale Kraft ist, wie groß die Vorstellungskraft werden kann, die man hat. Einstein sagt, die Logik bringt dich von A nach B. Das war das, was die Ärzte hatten. Der Osterhammel, 90% überleben das nicht. Oder der Osterhammel, in 9 bis 12 Monaten kommen sie wieder in der Wohnung zurecht. Das war
das Drehbuch der Ärzte.
Ja, das war die Logik. Und ich habe ab dann versucht, mir vorzustellen, wie ich mit dem Hund im Wald spazieren gehe, dass ich wieder laufen kann, dass ich wieder Vorträge halte, meinen Traumjob wieder nachgehe. Und dann der mutigste Gedanke und der mutigste Film, den ich mir gedreht habe, mental gedreht habe, ist zu reiten. Zwischen Langenbach und Bergenroth, 2 Nachbardörfer, morgens bei Sonnenaufgang über den Höhenrücken galoppieren. Und
da das ist wunderschön, da ich weiß genau, welchen Weg du meinst.
Ja, und das, diesen Film aufrechtzuerhalten und Tag und Nacht laufen zu lassen vor meinem inneren Auge, obwohl es viele, viele Gründe gab, dass das nicht eintreffen wird.
Ich weiß, dass das aber auch das Erste war, was du mir erzählt hast, als ich dich dann besuchen durfte. Hast du mir gesagt, dass das wirklich schlimm für dich ist, dass die Ärzte das nicht so sehen, aber dass das dein Wunsch ist.
Ja. Weißt du, was da hängen geblieben ist, ist alles, was der Gesundheit dient, ist jetzt, genau jetzt, erforderlich und richtig. Und dann kamst du mit deinem Eiweiß, und ich habe Eiweiß gegessen ohne Ende, und dann kamst du mit der Idee, da muss ganz bald Sauerstoffüberschuss her, damit die roten Blutkörperchen das Eiweiß überhaupt einbringen, wo es hingehört. Und als man mir das in der Reha-Klinik verweigert hat, ein liegend Fahrrad, weil ich ja einfach noch nicht auf sein konnte, haben wir es ja mit Terrabänder selber gebaut. Ich habe einfach 30 Minuten Sauerstoffüberschuss gemacht und Eiweiß gegessen. Morgens beim Frühstück habe ich immer gedacht, das reicht nicht, was er mir hier bietet. Und beim Fitnesstraining irgendwann habe ich gedacht, das reicht nicht, was er mir hier bietet. Weißt du noch, wie wir heimlich die 10er-Karte im Fitnessstudio 500 Meter weiter geholt haben?
Genau. Weil ich habe auch echt gedacht, dieser Reha-Raum in der Klinik, weil es war einfach auch so eine drückende Stimmung da drin. Und ich habe gesagt, wir müssen an irgendeinen anderen Ort, wo auch wieder so in der Luft einfach alles zuversichtlicher ist. Und
ja, und dann war ich nach 7 Wochen Reha-Klinik so weit, dass ich einfach den Mut hatte zu sagen, ich bleibe hier nicht. Es gibt ein gesunderes Milieu für mich, ein heilsameres. Ja. Und das ist nämlich zu Hause in unserer Blockhütte auf der Pferdewiese. Und was ich da niemals gesagt hätte in der Reha-Klinik, ist, dass ich auf ein Pferd klettern werde.
Was dann erstmal heimlich erfolgt ist.
Ja, und dann täglich 5 Minuten und eine Minute mehr und eine Minute mehr, um meine Heilkräfte zu wirken, meine persönlichen.
Ja.
Und ich meine, das ist das, was es jetzt auch braucht, einfach. Es braucht starke Bilder, nicht Bilder der Angst. Das ist genau das Falsche. Es braucht eine Vision, wie die Menschheit in Zukunft im Garten Eden unterwegs sein will. Mhm. Dass wir das erkennen, dass wir diesen Globus, unseren Riesengarten gemeinsam bewirtschaften müssen. Und wie wollen wir das tun? Mhm. Wollen wir uns weiterhin gegenseitig betrügen? Wollen wir uns weiterhin Dinge schmackhaft machen und verkaufen, die wir nicht wirklich brauchen, obwohl sie...
Um anderen zu gefallen, ne? Ja, oder? Warum trage ich diese, ja, keine Ahnung, Kleidung oder besonderen Dinge, um andere vielleicht zu beeindrucken, oder fahre dieses und jenes Auto?
Ja, um Leuten zu gefallen, die ich sowieso nicht leiden kann, oder?
Das habe ich auch schon mal gehört.
Das ist schon spannend. Ja. Und immer wieder müssen wir denken, das verbraucht gerade Ressourcen, brauche ich das wirklich? Macht das Sinn, das zu kaufen? Nicht nur für mich, sondern auch im großen Zusammenhang. Ja.
Also ich möchte mich auf gar keinen Fall davon freisprechen, weil, na klar, auch Leute, die mich kennen, sagen, naja, ich laufe ja jetzt auch nicht in Sack und Lumpen rum, sagen wir mal so. Aber ich finde es absolut gut, was du sagst, dass man anfängt, darüber nachzudenken. Genau da bin ich bei dir. Aber ich möchte noch einmal kurz darauf zurückkommen. Ich finde es so schön, wenn du sagst, das, wo die Aufmerksamkeit hinfließt, das wächst. Und es war ja bei dir dann ganz viel auch der Gedanke an die Gesundheit und an das, was möchte ich gerne tun. Wenn jetzt das neue Jahr kommt und wenn wir irgendwann dann wieder aufmachen dürfen, ich bin ja gerade der Meinung, dass der Mensch in dieser Zeit auch dafür sensibilisiert wird, seine Gesundheit selber mehr zu betrachten und zu beachten und sich damit auseinandersetzt, wie kann ich meine Gesundheit stärken. Und habe dann natürlich auch die Hoffnung, dass sie sich uns anvertrauen, weil wir einfach die Experten sind für gute Ernährung, für Gesundheitstraining. Aber ganz, ganz oft ist es ja so, dass, sagen wir mal, sonst im Januar die Menschen die Studios stürmen und sie haben die irresten Vorsätze und möchten gerne alles erreichen. Und ja, eigentlich kann man ja dann schon genau bei manchen Personen sehen, wo du weißt, so nach 6 oder 8 Wochen, wenn sie dann nicht genau schon das erreicht haben, was sie erreichen wollten, brechen sie ab. Was denkst du, was ist ein Erfolgsgeheimnis, was man vielleicht jemandem an die Hand geben könnte, wenn sie dann kommen, das dann auch nachhaltig durchzuführen? Auch wenn das Ziel, ist es das, dass sie sagen, es sind erstmal kleine Ziele, die ich mir setze. Hast du das so gemacht? Oder sagst du, nein, das ist auf jeden Fall eher das große Ziel im Auge halten? Kannst du uns da einen Tipp geben?
Also mein großes Ziel war wieder zu reiten. Und das sage ich dir jetzt vorab schon. Ich bin vor 3 Jahren über die Alpen geritten mit meinem Pferd. Aber das war dann nicht erreichbar. Man hat mir gesagt, mit dieser Wirbelsäule und dem Metall da drinnen darf ich nie wieder einen Liegestütz machen. Und ich habe immer ein bisschen Sport gemacht. So für mich immer gesehen, dass ich etwas fit bin. Und da ich nicht ins Fitnessstudio gehe, tut mir leid, wenn ich dir das so sage. Ich trainiere immer morgens zu Hause, direkt nach dem Frühstück. War Liegestütze zum Beispiel was ich gerne gemacht habe, mal 30 Liegestütze.
Aber du hast ja die Tipps angenommen, ne? Alles, was ich dir gesagt habe, was man zu Hause machen kann. Da warte ich nämlich auch gerade drauf, weil ich kriege ja regelmäßig, kriege ich vom Bernd dann die Nachrichten, auf welchem Stand er gerade ist. Und ich hab gedacht, ich gucke nicht richtig, als ich jetzt vor einer Woche die Nachricht bekommen habe, dass du 50 einbeinige Kniebeugen machst. Also ich glaube, ich könnte morgen keine Treppe mehr hochgehen.
Ja, das sind eben so einfache Übungen zu Hause. Aber das fängt damit an, dass ich eine Übung mir wieder ins Bewusstsein hole, in den Sinn hole. Und das war ja in meinem Fall damals Liegestütze. Mhm. Und dann habe ich mindestens 50 Therapeuten gefragt, ob ich... ob ich das nicht doch wieder könnte. Und davon haben 5 gesagt, das müssen sie selber wissen und das kann schon klappen. Und 45 haben gesagt, nie wieder mit diesem Rücken. Mhm. Und irgendwann habe ich es an der Wand versucht, kann ich mich mit etwas Schrägstellung wieder gerade dolmen. Und das habe ich immer wieder mal gemacht. Einmal, zweimal, irgendwann 5-mal, irgendwann 10-mal. Und irgendwann war es soweit und ich habe es am Boden versucht. Hat nicht beim ersten Mal geklappt. Und dann dachte ich, boah, in meinem fittesten Zustand, als ich den Unfall nicht hatte, habe ich morgens 30 gemacht beim Sport. Mhm. Und dann aber aufgehört aus irgendeinem Grunde. Mhm. Und es kam so die Idee, ob ich es wohl wieder können würde.
Ja. Also du hast dir selber ein Ziel gesetzt.
Ich habe mir selber ein Ziel gesetzt. Mhm. Und als ich mich so weit trainiert hatte, dass ich mal wieder 10 konnte, habe ich mir gesagt, bis zum Sommer will ich diese 30
ja, super.
Schaffen.
Also erstes Tipp, Etappenziele.
Etappenziele,
ja.
Ja.
Aber nie das große Ziel, immer wieder das große Ziel vor Augen halten.
Ja.
Mhm.
Mittlerweile bin ich auch wieder einen Schritt viel geritten und unterwegs gewesen mit dem Pferd. Und dann hatte ich auf einmal eine größere Idee. Kann ich zum Jahresende 50 Liegestütze schaffen? Meine Tochter Anna hat auf der Intensivstation gesagt, Papa, danach musst du fitter sein wie vorher. Das war undenkbar. Monatelang war das undenkbar, fitter zu sein wie vorher. Und die Ärzte haben mir gesagt, die haben das nur überlebt, weil sie so fit sind. Nie geraucht haben, keinen Alkohol trinken und immer Sport gemacht haben. Und dann habe ich am Jahresende 50 Liegestütze gemacht. Das war schon ein Zeichen, was geht. Und bevor ich über die Alpen geritten bin, hatte ich mir vorgenommen, auch jetzt mache ich noch mal Liegestütze. Ich hatte monatelang keine gemacht, sondern irgendwelche anderen Übungen. Dann habe ich gedacht, bevor ich über die Alpen reite, möchte
mach's noch mal.
3x70 können.
Ja.
Ja, und dann nach dem Alpenritt habe ich wieder Liegestütze ein Jahr lang nicht gemacht. Habe ich wieder andere Sachen gemacht.
Ja.
Ich wechsle immer die Übungen, und die ich morgens mache. Ja, und dann dachte ich, wie viel kannst du noch? Und es waren wieder nur so um die 30 rum. Da habe ich gedacht, oh, 3x70, du wirst jetzt 62, als ich wieder angefangen habe. Kannst du das noch wieder schaffen? Und als ich es dann irgendwann geschafft habe, habe ich gedacht, kannst du es auch noch toppen? Und mein letztes Ziel, also jetzt, ja, haben wir gerade Weihnachten vorbei, mein letztes Ziel war, dass ich bis Weihnachten 3x80 Liegestütze morgens in meiner halben Stunde Sport machen möchte.
Macht einer deiner Enkel da schon mit?
Nein, die schocke ich immer mit meinen Ergebnissen und ja, sie haben natürlich auch nicht so einen Grund, so zu trainieren. Für mein Wohlbefinden ist es einfach erforderlich, dass ich topfit bin, sonst setzen sich die Schmerzen durch.
Das ist schön, dass du das jetzt auch sagst, der Grund zu trainieren. Ne? Weil also ich versuche auch immer in meinen Coachings direkt herauszufinden, wenn der Mensch kommt und sagt so, ja, ich möchte fitter sein oder ich möchte abnehmen. Ich glaube, dass jeder auch für sich das Warum haben muss, um dabei zu bleiben. Ja? Ist es der Leidensdruck? Ist es, weil sie schmerzende Gelenke haben und vielleicht nicht mit jemandem, oder wenn es ein Mensch ist, der gerne mit seinen Enkeln toben möchte und ausreiten und fit sein möchte, trainiert er dafür? Oder ist es ein Wettkampf? Ja, es kommen ja auch Menschen zu mir, die auf einen Wettkampf hin trainieren. Ich glaube, das Warum dahinter ist ganz, ganz wichtig,
ja,
um dabei zu bleiben.
Also mein Warum ist ganz klar, fit zu bleiben, bis zum letzten Tag meines Lebens mein Pferd von der Wiese holen können, draufklettern und reiten können und mich wohl dabei fühlen.
Ja.
Ich möchte einfach Wohlbefinden haben. Ich konnte das auch annehmen, dass ich was zugenommen hatte und ein Bäuchlein kriegte, und alle alten Männer kriegen scheinbar irgendwann ein Bäuchlein und so, aber irgendwie fand ich es doch nicht so attraktiv. Hab gedacht, auch wenn ich jetzt schon trainiere, dann trainiere ich auch noch ein bisschen den Bauch wieder und auch noch wieder ein bisschen mehr im Sauerstoffüberschuss, damit die Fettverbrennung vernünftig funktioniert. Und dann freue ich mich auch, wenn die 3 Kilo wieder weg sind. Und ich denke, ja, mein Pferd tut es auch gut. Und ja.
Das ist ein schönes Warum.
Aber weißt du, ich habe mir ganz klar mein Drehbuch, was ich schon vor 20 Jahren ziemlich detailliert geschrieben habe für mein neues Leben, wo 90% eingetroffen sind. Ich bin vom erfolgreichen Ingenieur zum erfolgreichen Führungskräfteentwickler geworden.
Zum Geschichtenerzähler.
Zum Geschichtenerzähler, zum Vortragsredner. Ja. Und das ist alles eingetroffen. Aber zum Thema Gesundheit habe ich einfach viel in mein Drehbuch geschrieben. Ich bin gesund, ich lebe gesund, ich denke gesund, ich ernähre mich gesund. Ich erkenne und gehe jetzt den Weg meiner Gesundheit. Und der heißt morgens früh zum Beispiel, als allererstes, wenn ich aufgestanden bin, wenigstens 30 Minuten, eher so 35, 40 Minuten mit denen noch. Und Sport machen, sofort. 5 Tage in der Woche. Ja. Ich habe es ein Jahr lang jeden Tag gemacht, aber jetzt mache ich es 5 Tage in der Woche. Das ist ein vollkommen guter Rhythmus für mich.
Sehr schön.
Ich bin körperlich und geistig topfit bis ins hohe Alter. Ich bin kerngesund und quicklebendig. Mhm. Das ist einfach mein Bild.
Mhm. Ein sehr schönes Bild. Also, und ich sage jedem Zuhörer gerne, der sagt, er braucht noch den letzten Anstoß, dass ich gerne als Coach da zur Seite stehe. Ich möchte gerne noch eine Sache ansprechen, und zwar, ich liebe das, wenn du in deinen Vorträgen erwähnst, wie wichtig die Präsenz im Augenblick ist. Und ich glaube, dass da gibt es einige Überschneidungen, was ich versuche, meinen Yogis zu lehren, die zu mir kommen in meine Yogastunden. Und da ist es aber oft so, dass ich den Eindruck habe, die Leute betreten den Kursraum und die haben ihr Päckchen vor der Kursraumtür abgelegt, betreiben dann eine Stunde lang eine Art Verdrängung, ja, oder Ablenkung, und dann gehen die aus der Kursraumtür wieder raus, nehmen das Päckchen wieder auf den Rücken und gehen nach Hause, ohne dass sich aber was wirklich verändert hat. Und ich möchte so gerne mit diesem Yoga auch wirklich den Menschen lehren, lebe den Augenblick. Versuche, Präsenz zu sein, weil nur im Hier und Jetzt, wenn du diesen Augenblick mit Präsenz lebst, kannst du auch was erreichen. Wie viele Menschen leben mit 40% im Gestern, mit 40% schon im Morgen und haben nur 20% im Hier und Jetzt? Mhm. Und ich glaube, da sehe ich einige Überschneidungen. Ich sage mal, ich weiß gar nicht, meditierst du? Oder gehört es auch?
Das werde ich oft gefragt. Ich werde oft gefragt, ob ich Christ bin. Ich werde genauso oft gefragt, ob ich Buddhist bin, wenn Leute meine Vorträge hören oder mit mir zusammen im Gespräch waren. Und ich bete und ich meditiere auch ab und zu. Aber weißt du, bei mir ist diese Präsenz im Augenblick ganz viel in der Arbeit mit den Pferden.
Ja.
Du kannst mit Pferden nur wirklich gut sein, wenn du Pferde ausbildest, mit Pferden unterwegs bist, wenn du dich einlässt auf den Moment, weil sie so präsent sind im Augenblick. Sonst sind sie dir pausenlos überlegen. Und da habe ich vielleicht die richtigen Lehrmeister gehabt. Ich spüre aus dieser Präsenz mit den Pferden raus, das schönste Gefühl der Einheit, wenn ich einfach alles vergesse, was drumherum ist.
Wenn du im Flow bist, Montessori würde vielleicht sagen, er ist im Flow.
Ja, ich versuche das meinem Freund Michael immer zu sagen, und er spürt das mittlerweile auch so, wenn wir zusammen reiten. Ich sage, ich steige auf dieses Pferd und es fällt alles ab. So, und ich habe das ja jeden Tag, manchmal mehrfach, dass ich dann nur da bin, und deshalb ist es vielleicht für mich leichter, das auch mit ins Leben zu nehmen.
Ja.
Wenn man im Hier und Jetzt ist, hört man die innere Stimme, dann ist man intuitiver, eigentlich macht man nichts verkehrt, wenn man wirklich präsent ist.
Also ruhig mit seinen ganzen Emotionen und Empfindungen, ne?
Das alles annehmen.
Mhm.
Vielleicht ist auch auch der Weg dahin, sind diese Trainings, die ich in meinem Buch Schöpferkraft beschrieben habe. Zum Beispiel das Training der Liebe, der Eigenliebe. Vielleicht ist das wichtig, um präsent sein zu können, dass man sich endlich mal annimmt, so wie man ist.
Ja.
Und sagt, ich bin gut, so wie ich bin. Das ist uns so ausgebläut worden, mhm, sozusagen. Das ist uns so weggezogen worden über Jahrhunderte Kirchengeschichte, dass wir gut sind. Wir sind Sünder und wir sind schlecht und wir haben Angst zu haben vor der Hölle und damit sind wir manipulierbar. Aber das hat nichts mit hier und jetzt zu tun. Das hat mit Angst vor der Zukunft zu tun und mit Grübeln über Vergangenes, mit unserer Zerrissenheit zu tun. Mhm. Wenn wir über Vergangenes grübeln, dann sind wir meistens bei Schuldzuweisungen. Entweder haben wir es selber an der Hacke oder wir versuchen es anderen anzuhängen, was schiefgegangen ist. Und wenn wir in die Zukunft gehen, dann haben wir Angst, nicht genug zu haben, Qualen zu
erleben. Höher, schneller, weiter, ja, besser.
Ja, um ins Hier und Jetzt zu kommen, ist es gut, wenn man das für sich entschieden hat, ich bin gut, so wie ich bin. Mhm. Oder Goethe, als er vielleicht an dem Punkt war, dass er es entscheiden muss, hat gesagt, wenn Gott mich anders gewollt hätte, hätte er mich anders gemacht. Das finde ich ein schönes Beispiel für Selbstannahme.
Mhm.
Oder dass man den Groll in sich identifiziert hat und hat allen Menschen vergeben, die einem Unrecht getan hat, übel getan haben, ob bewusst oder unbewusst. Mhm. Das sind Dinge, die sollte man möglichst etabliert haben, Vergebung und Eigenliebe.
Ja, das sind auch schöne yogische Gedanken, absolut. Ja.
Um ins Hier und Jetzt zu kommen. Ich habe mir als kleiner Junge, weil ich nicht spülen wollte und meine Schwestern mich dazu drängen wollten, dass ich mittags als kleiner Junge auch geholfen habe. Die Schwestern waren ein bisschen älter und die Mutter wollte gute Hausfrauen aus denen machen, gute Partien machen und die mussten also bei den Küchenarbeiten helfen. Die wollten mich auch quasi dazu zwingen, dass ich das musste, aber ich musste immer auf Toilette nach dem Essen, also nicht dich abräumen, nicht spülen, nicht abtrocknen, nicht wegräumen, nein, ich musste immer eine Viertelstunde auf Toilette und da musste auch jeder Verständnis für haben und dann habe ich mir in dieser kurzen Zeit mein Traumleben ausgedacht und das war damals schon eine Blockhütte auf der Pferdewiese, das waren Pferde um mich rum, das war das Leben eines Abenteurers, eines Cowboys, eines Indianers. Und habe irgendwann verstanden, das war quasi der Anfang meines Drehbuchschreibens, in dem ich dem viel Aufmerksamkeit gegeben habe, in dem ich in einer unglaublichen Präsenz in dieser Zeit mir ein Traumleben vorgestellt habe, als kleiner Junge. Was alles irgendwo Wirklichkeit geworden ist. Wenn ich jetzt im Westernsattel reite, wundert mich das nicht, weil ich ja Cowboy sein wollte.
Gedanken werden Dinge, oder? Das benutze ich oft.
Ja, genau.
Diesen Satz.
Und dann erwische ich mich vor 2 Jahren auf der Toilette morgens, wo ich mir früher mein Traumleben ausgedacht habe, aus einer Präsenz raus, mich dem voll hingegeben habe, was in mir war, was so meins. Erwische ich mich dann vor 2 Jahren auf der Toilette, dass ich morgens mein Handy anmache, was ich nachts immer ausmache. Und anstatt über mein Ureigenstes, meine Faszination, meine Liebe zum Leben nachzudenken, dem, was ich noch möchte, was ich geben möchte, was ich kriegen möchte, mache ich das Handy an und lese E-Mails, die in der Nacht noch gekommen sind, lese die Überschriften von den Nachrichten, die das Handy mir anbietet. Und ich hätte beinahe das Handy weggeschmissen, als mir bewusst wurde, was machst du da, Bernd?
Mhm.
Du bist ja jetzt schon zerrissen in tausenderlei Gedanken und
fremdbestimmt.
Fremdbestimmt. Mhm. Du befasst deinen Geist, deine Vorstellungskraft, lenkst du nicht dahin, wo deins ist, sondern was dir einer vorgibt, was dir einer.
Ja.
Zwischendurch kriegst du noch alle mögliche Werbung eben zugeführt und. Seitdem ist mein Handy morgens bis nach dem Frühstück
tabu.
Ich mache meinen Sport in Ruhe und will nicht vorher.
Ein sehr guter Tipp.
Anders.
Ja.
Ja, das geht den Menschen verloren. Hast eben gesagt, was können die Menschen sofort tun? Sich erkennen in dem, was sie treiben, in ihren Ergebnissen erkennen, was sie auf die Reihe kriegen und was sie nicht auf die Reihe kriegen. Als Einzelne, als Familie, als Firma. Als deutsches Volk, als europäisches Volk, als Menschheit auf der Erde.
Also wirklich fokussieren, wo kann ich selber bei mir mit meinem Umfeld anfangen?
Ja.
Ja, super schön.
Und dann passiert es eben, dass man irgendwann gefragt wird, so wie ich. Bernd, was machst du anders? Warum bist du erfolgreicher, glücklicher, zufrieden? Ne? Bernd, was ist das?
Was ist das Geheimnis?
Was ist dein Geheimnis? Und dann kannst du es vielleicht erzählen. Und dann bist du ansteckend und dann kommen die Leute immer wieder. Und von den 2.500 Seminarteilnehmern sind über 200 bei mir gewesen mit den Kernthemen ihres Lebens. Hast du mal Zeit für mich alleine? Und daraus ist letztendlich das Buch entstanden, Schöpferkraft, weil es immer die gleichen Themen
toll
sind.
Ja. Das werde auch die ganzen Links unter dem Podcast einfügen, wo man das findet. Oder alles, was mit dir zu tun hat. Ich würde gerne, ich sehe nämlich gerade, dass wir jetzt schon über eine Stunde zusammen reden, was sehr schön ist, die Zeit verfliegt. Ich habe eine besondere Frage. Und zwar, wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen?
Ja, dann würde ich den ersten Galopp über die Höhe nach einem Unfall, den man eigentlich nicht überleben kann, den ich aber überlebt habe, wählen. Und vielleicht würde ich dieses Video gerne dem Professor zeigen, der in der Reha-Klinik gesagt hat, in 9 bis 12 Monaten haben wir die so weit, dann kommen sie wieder zurecht in ihrem Leben. Ja, dieses Video würde ich ihm vielleicht doch gerne zeigen, obwohl er mich für verrückt erklären würde, dass ich mich...
Hast du diesen Professor nochmal getroffen?
Nein.
Ja, okay. Ja. Vielleicht wird er den Podcast hören. Wer weiß.
Möglicherweise. Aber er konnte halt dann nicht dran glauben, weil es nicht logisch war, weil er auch keine Referenzperson vielleicht dafür hatte. Und er hat ja sein Bestes gegeben, weißt du. Sein Bestes. Aber ich habe ihm halt nicht die Verantwortung gegeben für meine Gesundheit und meine Fitness. Ich habe immer das, was gerade möglich war für mich, gemacht. Und das Zauberwort, was die Fitness anbetrifft, ist Leistungssteigerung. Kleine Schritte zu gucken. Der 50. Liegestütz sah beim ersten Mal nicht gut aus. War froh, dass den keiner gefilmt hat.
Ja.
Aber
du hast dein Ziel nicht aus den Augen verloren, genau. Und du hast es geschafft.
Wenn ich jetzt 50 mache, bin ich noch ziemlich fit beim 50.
Das machen wir irgendwann mal zusammen. Hast du einen größten Wunsch für 2021?
Ja. Dass ich aus der Stille raus erkenne, vielleicht auch beim Reiten oder beim Sport morgens, dass ich erkenne, was mein bester Beitrag ist zu einer neuen Welt, über das hinaus, was ich jetzt schon alles mache. Eine Welt, die auch für unseren jüngsten 2-jährigen Enkel Oskar noch lebenswert ist. Mhm. Was ist meine Aufgabe jetzt? Wo sich alles neu formiert. Ich habe gewisse Ideen, aber ich hätte es gerne noch klarer, dass ich das in 2021 rauskriege, dass wir einen Weg finden, wo Friede auf der Welt ist, wo alle Kinder in Frieden leben, alle Kinder satt zu essen haben und alle Kinder die Chance kriegen, eine ihnen entsprechende Ausbildung zu machen. Was da mein Anteil jetzt ist, das wüsste ich gerne.
Sehr schön. Dann wäre es ja ein schönes Vorhaben, wenn wir sagen, wir treffen uns in einem Jahr und wir reden darüber, was ist klar geworden, was hat uns das Jahr wirklich gebracht, was ist passiert. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für dieses schöne Gespräch, für die Einblicke, die du mir, uns gegeben hast und wünsche dir alles, alles Gute für 2021.
Danke für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und danke nochmal für 2013, wo körperliche Fitness ganz, ganz stark davon profitiert hat, dass du mich sowohl in der Ernährung als auch in meinen Übungen, die ich mir alle selber gemacht habe, so beraten hast und das alles etwas getoppt und verbessert hast. Ja, das war sehr wichtig für mich. Vielen Dank.
Sehr gerne.